Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Irgendwann kam dann so ein Toyota Hilux Pickup Truck um die Ecke gebrettert und hält vor uns an. Der Typ hat eine Kippe im Mund und sagt dann so, "You ordered a taxi to the front line." Und dann steigen wir ein, fahren da rein und du denkst so, jetzt könnte eigentlich jeden Moment eine Drohne dich erwischen.
Selten war es so schwer, eine Episode vorzubereiten wie in diesem Fall. Denn Samuel Hede hat schon so viel erlebt und gefilmt und ist eigentlich dauerhaft auf Reisen. Warum? Weil die großen Fernsehsender seine Dokus lieben und wir Zuschauerinnen und Zuschauer schauen gebannt zu, wenn Samuel aus Afghanistan berichtet, von der Front in der Ukraine oder mit dem Rucksack durch die USA wandert. Aber das ist eben längst noch nicht alles. Ich bin sehr froh, dass Samuel heute Zeit hat und möchte von ihm wissen, wie er seine Reisen organisiert, was unterwegs alles passiert und natürlich, auf was wir uns bei seinen Vorträgen bald in den Globetrotter-Stores freuen dürfen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi Samuel, grüß dich.
Hi Joris, schön dich zu hören.
Ich glaube, man kann sagen, dein Job ist nicht so der Traum der Eltern, oder? Also was sagst du eigentlich zu Hause, wenn es mal wieder ja leider in Krisen- oder sogar Kriegsgebiete geht?
Ja, also erstmal, wenn ich dann zu Hause bin, ich bin hier gerade wieder mal in einem Airbnb, momentan in Berlin. Wir haben jetzt ungefähr 60 Minuten Zeit, bis ich hier wahrscheinlich rausgeschmissen werde. Und ich lebe eigentlich so das ganze Jahr mehr oder weniger aus dem Koffer. War jetzt auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr in meiner Wohnung in Georgien, wo ich momentan eigentlich wohne, aber irgendwie auch nicht, weil ich ständig unterwegs bin. Auch zweimal in der Ukraine dieses Jahr, genau, das waren 2 Monate, die ich in der Ukraine verbracht habe und Afghanistan, wo ich auch erst vor einer guten Woche zurückgekommen bin. Ich weiß nicht, ob meine Mutter so diese Gefahren dann immer so einschätzen kann, wie sie eigentlich vor Ort sind. Die macht sich dann immer in den falschen Momenten Sorgen, dass es gefährlich ist, wo es eigentlich gar nicht gefährlich ist. Aber dann, wenn ich denke, okay, jetzt bräuchte ich meinen Schutzengel, da sage ich ihr das vielleicht erstmal gar nicht so. Aber die hat sich auch dran gewöhnt. Also, und es geht ja auch nicht nur in solche Gebiete, muss ich auch dazu sagen. Also ich könnte das auch nicht dauerhaft so einen Stress ausgesetzt zu sein.
Ja, glaube ich. Ja, du, man kann ja schon sagen, du gehst für gute Dokus einmal voll ins Risiko, aber du gehst einfach auch dauernd auf Reisen. Wir haben es schon kurz gehört. Und die ganze Geschichte, ganz viele spannende Details, gibt's jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Wir haben ja vor ein paar Wochen zum ersten Mal telefoniert. Da warst du kurz vor einer Recherchereise und bist jetzt eigentlich wieder kurz davor, wenn ich es richtig verstanden habe. Nimm uns doch mal kurz mit. Also dein Job besteht ja eigentlich daraus, ständig unterwegs zu sein, oder?
Das ist auch selbst gewählt. Also ich bin freiberuflicher Filmemacher für die ARD und ZDF. Das heißt, ich arbeite immer projektbasiert. Die Ideen kommen da immer von mir und ich schlage die vor, mal erfolgreich, mal nicht. Also man kennt ja auch nur die Dokus, die dann letztendlich auch wirklich produziert worden sind. Also viele Ideen, die dann vielleicht gar nicht zustande kommen. Aber es sind meistens Ideen, die im Ausland stattfinden, weil das mich einfach am meisten reizt, am meisten interessiert, die Welt kennenzulernen, dort Menschen zu treffen, ihre Geschichten zu hören und die letztendlich dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja, es sind sehr viele Auslandsthemen bei mir.
Das heißt, du recherchierst selbst, liest wahrscheinlich viel, guckst wahrscheinlich auch viel fern, solche Dinge. Oder wie kommst du an die guten Geschichten? Vielleicht hast du auch Quellen vor Ort über die Jahre jetzt mittlerweile, dass jemand sagt, hier, das könnte ein spannendes Thema sein. Wie laufen diese Recherchen? Ich meine, viele von uns kennen wirklich ja nur das journalistische Endprodukt, wie du es auch geschrieben hast, in der Mediathek oder im Fernsehen. Aber vorher passiert ja die ganze Arbeit.
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte eine lange Reise, da war ich noch so Anfang, Mitte 20. Die ging knapp 3 Jahre von Deutschland aus über Landweg Richtung Indien. Hab's aber nur bis in Iran geschafft und bin an der pakistanischen Grenze gescheitert, weil es damals noch keine E-Visas gab und es dann hieß, ich sollte in Deutschland das Visum beantragen. Das war eine sehr unvorbereitete, spontane Reise, mehr oder weniger. Und dann ging es weiter über Zentralasien, letztendlich dann bis nach Australien, wo ich dann auch auf der Filmschule war. Und dann hat man ja in diesen ganzen Ländern, in denen man schon mal war, auch mehr oder weniger schon Netzwerke und Kontakte aufgebaut. Man hört hier und da Geschichten, man muss gut zuhören. Und klar, auch in Medien nach Geschichten Ausschau halten, obwohl das dann meistens Dinge sind, die schon mal in irgendeiner Art und Weise verwertet worden sind. Aber wenn es jetzt zum Beispiel in einem Zeitungsartikel steht und noch kein Film drüber gemacht worden ist, ist das natürlich auch noch spannend für mich. Und ja, ich würde sagen, gutes Netzwerk, Blick auf aktuelles Geschehen und ja, einfach links und rechts Augen und Ohren offen halten.
Ich stelle mir das so spannend vor, weil du brennst ja dann richtig für eine Geschichte und bist da ganz überzeugt von, schreibst wahrscheinlich ein Skript, musst es ja den Verantwortlichen auch vorstellen in den Sendern. Und manchmal kommt dann, nö, finden wir jetzt gar nicht spannend, passt überhaupt nicht oder macht schon ein anderer oder hatten wir schon solche Dinge. Du musst ja auch manchmal damit Enttäuschungen umgehen, oder? Wenn eine Idee gar nicht durchgeht, für die du so dermaßen brennst eigentlich.
Sehr häufig. Ich habe gestern erst mit jemandem gesprochen, der war in der Filmuniversität in Ludwigsburg, hat dort Theater, Regie studiert. Und er meinte, sein Dozent hatte ihn zum Anfang des Semesters eine, wie soll man es nennen, Wall of
Unfame
vielleicht, ja. Also einfach nur eine Absage nach der nächsten, die er erhalten hat, hat er dann ausgedruckt und an eine Wand gehangen. Ich dachte, wow, das könnte ich auch mal machen, weil ich glaube, bei mir würde auch einiges zusammenkommen. Und ja, also es, du sagst, man brennt dann immer für ein Thema. Es ist auch so, ich brenne für die verschiedensten Orte und Geschichten dieser Welt. Aber mal als Beispiel, es kann auch vorkommen, man pitcht eine Geschichte in einem Land. Beispielsweise, ich sage, ich möchte so wahnsinnig gerne nach Afghanistan reisen. Sagt die Redaktion erstmal, es ist uns, glaube ich, eine Nummer zu gefährlich. Das Risiko ist uns zu hoch. Schlag mal was anderes vor. Und dann schlägst du 3, 4 andere Geschichten vor. Und dann hieß es, ja, nee, das lief jetzt schon letztes Jahr. Da machen wir gerade was drüber. Das soll nächstes Jahr laufen. Und dann schlägst du 5, 6 Themen vor. Und das 7. wird dann genommen. Das heißt, das war jetzt teilweise dann auch nicht die Erstwahl, die dann genommen worden ist. Wo ich dann aber dachte, ich habe trotzdem Bock, das zu machen. Aber ja, so kann es auch mal laufen. Oder manchmal wird auch der Erstwunsch genommen und man kann sein absolutes Traumprojekt umsetzen. Das kann natürlich auch passieren.
Für alle wie uns, die nie beim Fernsehen so arbeiten, wie viele Seiten musst du da schreiben? Musst du so richtig Präsentationen vorbereiten oder reicht auch ein kurzer Call und dann sagt da jemand bei der ARD, finden wir cool, nehmen wir?
Ich wünschte mir, es würde erstmal so laufen, dass man einen 2-3 Zeiler schreibt und dann heißt es, ja, jetzt kannst du das Skript ausarbeiten und weil wir schon sehr, sehr interessiert sind, aber häufig arbeitest du schon ein Treatment aus, was dann irgendwie 10, 12, 15 Seiten umfasst und hast da wirklich schon viel Arbeit reingesteckt. Und das heißt eigentlich, wir wollen diese Geschichte machen und dann wird es aber doch aus irgendeinem Grund abgesägt. Und du hast da vielleicht schon eine Woche reingesteckt und das ist dann auch in den meisten Fällen nicht vergütet.
Umso schöner natürlich sind dann die Momente, wenn irgendwas abgenickt wird und die Begeisterung auch auf der anderen Seite spürbar wird. Für dich heißt es ja wahrscheinlich dann, der Puls geht so richtig hoch, ne? Dann musst du irgendwie deine Koffer packen, bist gerade, was weiß ich, wie aktuell in Berlin oder in Georgien, deiner Heimat oder wo auch immer auf der Welt und bereitest dich dann vor. Ich kann mir vorstellen, manchmal auch unter Zeitdruck, weil auf einmal muss es dann schnell gehen. Was sind so die Steps? Oder hast du immer eine gepackte Tasche, wo alles drin ist? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ich habe meine Sachen irgendwie auf 3 Länder und 3 Haushalte verteilt, deswegen muss ich dann immer Quatsch, alles zusammensuchen. Okay. Aber ja. Also jetzt im Beispiel von Afghanistan, da haben wir auf eine Drehzusage von den Taliban gewartet und die kam und kam nicht und dann kam irgendwann eine Absage und dann haben wir das eigentlich schon also abgehakt, dieses Projekt, und dann haben wir es aber weiter versucht und nochmal eine Anfrage rausgeschickt und eigentlich gar nicht mehr mit einer Zusage gerechnet. Und dann kam diese Zusage und wir meinten so, okay, jetzt müssen wir aber auch los, weil mein Visum ist jetzt auch nicht mehr lange gültig. Und das war dann innerhalb von so 3-4 Tage, wo es dann hieß, jetzt buchen wir den Flug und jetzt reisen wir los. Also ich glaube, ich habe den Flug einen Tag vor Abreise gebucht. Und ja, das sind natürlich sehr spontane Reisen, mit denen man plötzlich dann gar nicht mehr rechnet. Und dann bist du nach so einem Nachtflug, kommst du an, wirst du irgendwie ausgespuckt in Kabul. Und mein Visum war dann nur noch 2 Tage gültig, ab Einreise. Und dann haben die gesagt, okay, du musst dein Visum jetzt erstmal verlängern. Und wir wollten das eigentlich direkt am ersten Tag abgehakt sehen, damit wir uns auf andere Dinge konzentrieren können. Und sind dann eigentlich direkt nach der Landung, noch total übermüdet, zu diesem Taliban-Büro gegangen, wo ich dann immer wieder in Sekundenschlaf verfallen bin. Und dann wache ich auf und sehe vor mir diesen Taliban mit einem langen Bart. Und kennst du das, wenn du irgendwie einschläfst und dann aufwachst und nicht genau weißt, wo du bist?
Und, absolut,
und,
ja, klar.
Und vor allem nach einer Landung irgendwie. Und dann wusste ich nicht, wo ich bin. Und dann plötzlich finde ich mich so bei den Taliban wieder. Ich dachte auch, okay, jetzt bist du gerade hier. Und krass. Die größte Sorge meines Reisegefährten, Salim vom ZDF, ein Reporter, der ist Deutsch-Afghane, ursprünglich Paschtune. Und ich meine, wie die Taliban sind ja auch Paschtunen. Und es gibt dort einige Verhaltensregeln, die wir so in unserer Form nicht haben, wie zum Beispiel die Todsünde der Paschtunen ist zu furzen. Und ich kann das natürlich schlecht beurteilen, weil ich schlafe, aber ich meine nicht, dass ich im Schlaf gelegentlich furze, aber es war die größte Sorge meines Kollegen zu diesem Zeitpunkt, weil er dachte, wenn du jetzt vor den Taliban im Schlaf Pups lässt, dann sind wir hier richtig am Arsch, weil da kannst du dich gleich erhängen, so gefühlt. Hat er gesagt, also das übertrieben gesagt, vielleicht immer noch, aber ja, er meinte, ja, das ist, das geht gar nicht. Das wäre so die absolute Todsünde. Und das war seine größte Sorge in dem Moment. Also es war auch ein bisschen absurd. Und also wenn ich mal bei dieser Reise bleiben möchte, da gibt es noch so ein paar Anekdoten, wenn du interessiert bist.
Ja, unbedingt. Ich würde sagen, lass uns gleich gerne nochmal ausführlich auf Afghanistan schauen, weil du ja immer wieder auch dort gewesen bist. Eine Zwischenfrage habe ich schon noch, und zwar, wie schreibt man Taliban denn eine E-Mail? Also das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber es gibt ja nicht einfach so, gibt es einfach E-Mail-Adressen? Ich meine, klar, die sind dort jetzt wieder an der Macht, aber wie kommst du da weiter? Wie kommst du an Kontakte?
Naja, die haben Ministerien. Ich glaube insgesamt, lass mich lügen, 15 bis 20 Stück. Auch Ministerien, die wir bei uns natürlich überhaupt nicht haben, wie zum Beispiel ein Ministerium für Sitte, aber auch das Außenministerium. Und den kannst du einfach eine E-Mail schreiben und die wird dann auch beantwortet. Allerdings haben sie ja auch an dem Tag, als sie ausgereist sind, das Internet abgestellt.
Ach, okay.
Und das hat sich vorher schon durch diverse Mauscheleien und Gerüchte irgendwie angekündigt und es hieß dann, dass viele Provinzen dem schon zugestimmt haben und das schon gemacht haben. Und dann haben sie es wirklich durchgezogen und man denkt sich, oh mein Gott, das geht's wirklich zurück in die Steinzeit. Ich weiß nicht, wie lange sie das wirklich durchziehen können, weil natürlich auch viele Banken und alles Mögliche davon abhängig ist. Aber dass man dem Ministerium eine E-Mail schreiben muss, um überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, spricht ja auch dafür, dass sie das eigentlich überhaupt nicht durchziehen können.
Ja, aber spannend, das so mal so von vor Ort geschildert zu bekommen, wie sich die Dinge auch entwickelt haben, weil du warst ja schon mehrfach in Afghanistan. Es gab ja auch damals schon eine Doku, da habe ich gleich auch noch 1-2 Fragen zu. Vielleicht, wenn wir grundsätzlich nochmal bei dem Thema bleiben, wie du dich vorbereitest auf so Reisen wie nach Afghanistan oder auch in andere Gebiete. kann ich es mir vorstellen, du hast halt dein leichtes Gepäck, so Koffer, Kamera, solche Dinge dabei, dein Skript vielleicht und auch schon Termine? Oder ist es oft auch so, dass du einfach raus aus dem Flughafen, gucken, was passiert, alles mitnehmen, alles mitfilmen und hinterher in der Postproduktion dann schick machen? Wie ist so dein Workflow?
Ich versuche erstmal mit so wenig wie möglich unterwegs zu sein. Das klappt nicht immer, aber manchmal. Also jetzt in dem Fall der Afghanistan-Reise hat das dann auch nur mit Handgepäck funktioniert. Aber lag auch daran, dass ich keine Klamotten mitgenommen habe. Ich würde ja, man riecht da eine deutsche Kartoffel 1000 Meter gegen Wind, wenn ich da irgendwie durch die Straßen von Kabul laufe.
Ja, logisch.
Und deswegen habe ich mich erstmal mit einheimischen Klamotten eingedeckt. Und natürlich macht es Sinn, weil auch gerade diese Reise sehr kurz war, es waren 2 Wochen, dass alles so gut wie möglich vorbereitet ist. Aber in so Ländern kann man noch so viel vorbereiten. Am Ende ergeben sich die Dinge sowieso anders und alles funktioniert viel, viel langsamer. Man braucht für alles viel mehr Zeit als gedacht. Mhm. Deswegen ist es schon gut, einen Fahrplan zu haben. Es kommt aber auch darauf an, dass ob es jetzt eine Reise ist, die ich mache, weil ich einfach für mich mal schauen möchte, was sich in diesem Land vielleicht zukünftig für Geschichten ergeben könnten. Also eine Art Recherchereise, die ich vielleicht selbst mache. Da bin ich natürlich viel freier unterwegs. Aber wenn es jetzt eine Reise ist, die vom ZDF beauftragt, und da geht es nächsten Monat nach Argentinien zum Beispiel mit dem Autoren Stefan Ort, der diese Couchsurfing-Reihe geschrieben hat. Couchsurfing in...
Oh, viele Grüße. Der war auch hier schon bei Rausgehört zu Gast. Wie spannend. Ja, schön.
Ja, stimmt. Hat er mir auch erzählt.
Super Typ. Ja, sehr netter Typ. Ach, wie toll.
Ich meine, du hast ja vorhin gefragt, wie sich manche Recherchen ergeben. Und Stefan hatte ich zum Beispiel auf den Discovery Days in der Schweiz kennengelernt, diesem Vortagsfestival. Und dann habe ich gesagt, hey, du machst so schöne Bücher. Ich lese die total gern. Wie wär's denn, wenn wir mal zusammen was für Fernsehen machen? Weil da habe ich ihn noch nicht gesehen. Und er fand die Idee gut und dann haben wir das mal zusammen vorgeschlagen beim Sender und es hat sehr lange gedauert und irgendwann ist es dann jetzt auch zustande gekommen, dass wir zusammen nach Argentinien fliegen für eine Couchsurfing-Geschichte für das ZDF-Auslandsjournal, ein 30-Minüter. Und da gucken wir natürlich, dass wir im Vorab unsere Hosts haben, bei denen wir dann schlafen werden, dass das alles ganz gut durchgeplant ist, weil das dann auch am Ende nur 2,5 Wochen vor Ort sein werden. Genau, deswegen kommt es immer so ein bisschen darauf an, für welchen Zweck man eigentlich dann diese Reise macht. Wenn ich alleine reise, dann freue ich mich auch, mal überhaupt nichts geplant zu haben und einfach irgendwie auf die Straße zu gehen und zu gucken, wen begegne ich jetzt.
Ja, das ist ja so auf der einen Seite der Orga-Kram, sag ich mal, den kann man zum Teil oder zum Großteil wahrscheinlich mittlerweile übers Handy oder was weiß ich, iPad unterwegs regeln. Aber das andere ist ja auch die Empathie oder auch die Kultur. Du musst dich ja vor Ort immer auf neue Situationen einstellen. Zum Beispiel warst du auch in der Ukraine an der Front, ist auch noch nicht lange her. Und da ist ja eine ganz andere Situation. Die Menschen sind in einer ganz anderen Stimmung und du musst dich ja selbst auch immer ein Stück weit dann anpassen vor Ort, um akzeptiert zu werden, um die Geschichten rauszukitzeln aus den Menschen. Wie kriegst du das immer hin?
Ja, man kommt da relativ schnell rein, würde ich sagen. Also das funktioniert sehr leicht, wenn man einfach die häufigsten Wörter schon mal in der Sprache irgendwie weiß. Das öffnet immer Herzen und Ohren und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen würde, ich würde mich jetzt sofort irgendwie nach Kiew beamen, wäre in einem Fingerschnips da, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, darauf vorbereitet zu sein. Aber du hast ja auch eine Anreise von 2000 Kilometern, ein paar zerquetschte mit dem Zug. Und, und obwohl du dir, wenn du in den Zug gestiegen bist, noch überhaupt nicht vorstellen könntest, dann irgendwie 24 Stunden später in Kiew zu sein, ist das dann so ein Prozess, der in einem stattfindet, mit jedem Kilometer, den man macht und aus dem Zugfenster schaut und sich dann innerlich darauf vorbereitet. Und sobald du dann aus dem Zug aussteigst, denkst du, jetzt bin ich bereit für diese Zeit hier. Also es ist so diese Anreise, die einen irgendwie wirklich so einen Prozess durchmachen lässt auch.
Du hast das ja gerade sehr eindrücklich beschrieben, so die Begegnung mit den Taliban, da in dem Moment extremst übermüdet, ja, Augen gehen auf und dann sitzt du auf einmal da vor dem Taliban. Und in der Ukraine stelle ich es mir wieder ganz anders vor, da kommst du ja raus aus dem Zug, bist in vielleicht in der Kälte jetzt sogar mittlerweile schon, bist auch vielleicht ein bisschen in dieser Angst dann auf einmal, zumindest um dich herum, ist eine ganz andere Stimmung dann wieder. Wie hast du das erlebt? Wie waren so da die ersten Meter? Was waren deine ersten Gedanken?
Da haben sich die Grenzen ständig verschoben. Also ich war auch dieses Jahr zum ersten Mal in der Ukraine und konnte mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen, eben weil ich nur die Bilder aus den Nachrichten kannte. Und naja, dann bist du irgendwann hinter der polnisch-ukrainischen Grenze und denkst so, oh shit, jetzt bin ich in der Ukraine, jetzt könnte ja theoretisch jeden Moment eine russische Rakete auf meinem Kopf landen. Mhm. Weil du die Gefahren einfach nicht einschätzen kannst. Und dann hast du eigentlich schon Schiss davor, nach Lviv zu fahren, was eine Stadt ganz im Westen ist, die ja auch immer noch als zumindest sicherer gilt als die anderen Städte, die mehr Richtung Osten und mehr Richtung Front liegen. Einfach weil Iskander-Raketen zum Beispiel ein paar Minuten länger brauchen, um dort einzuschlagen. Es gibt Frühwarnsysteme, dann hast du mehr Zeit, Schutz zu suchen. Und dann bist du in Lviv, du merkst, na, die Leute gehen hier auch im Alltag nach. Und obwohl man auch Zerstörung sieht und eine Art von einem Land im Kriegszustand, sei es darin, dass man viele Soldaten sieht, viele Soldaten auch mit amputierten Beinen oder Menschen, die sich zusammentun, um Tarnnetze zu flechten, ist es immer noch eine Art, hier kann noch Leben stattfinden, die man dort spürt. Und dann habe ich Schiss gehabt, nach Kiew zu fahren, weil alles, was man von Kiew hört, sind schlechte Nachrichten. Und da geht es als nächstes hin. Und da denkst du dir so, okay, Lviv ging ja irgendwie, aber jetzt nach Kiew. Und dann bist du aber in Kiew und merkst auch tagsüber, es ist eine mehr oder weniger normal funktionierende Stadt. Ab und zu auch mal Luftalarm, aber das tangiert die Leute gar nicht. Die gehen einfach ihren Alltag weiter nach, was auch erstmal gewöhnungsbedürftig war, sich da so reinzufinden. Und nachts hat diese Stadt aber nochmal ein anderes Gesicht, weil meistens die Angriffe nachts stattfinden. Aber auch das waren dann Tage, die ich ganz gut rumbekommen habe, weil bei mir war es immer so, ich habe Kiew verlassen, dann gab es einen Großangriff. Oder ich bin nach Kiew gefahren, ein, zwei Tage vorher gab es einen Großangriff. Das heißt, ich habe die Stadt nicht unter Dauerbeschuss erlebt. Und vielleicht war das auch ein Grund, der mich dann hat in Sicherheit wiegen lassen, um zu sagen, ja, jetzt fahre ich nach Saporischschja, Kramatorsk, den Donbass, frontnähere Städte. Und auch in Kramatorsk, das ist eine Stadt 20 Kilometer vor der Front. Ich glaube, ungefähr 20 Kilometer, also es verschiebt sich ja auch ständig. Aber eigentlich ist diese Frontlinie dort sehr stabil, schon seit Jahren. Es ist so die Bastion dort, die man auf jeden Fall auch nicht aufgeben möchte. Von dort siehst du dann schon sehr eindrücklich am Horizont das Blitzen und hörst ja Einschläge. Und dann sind wir nochmal ein Stück weitergegangen, indem wir mit einer ukrainischen Spezialeinheit 24 Stunden an die Front gegangen sind, also bis auf 7 Kilometer vor die Front, wo wir dann wirklich unter Lebensgefahr dort reingefahren sind. Wir wurden an einem Ort abgeholt, der war dann immer noch so 15, 20 Kilometer ungefähr vor der Front. Oder vor der Frontlinie. Ich meine, das ist ja auch schon alles eine Grey Zone, die gefährlich ist, weil da haufenweise FPV-Drohnen rumschwirren. Und das Sicherste, was du machen kannst, ist eigentlich in der Dämmerung reinzufahren, weil da die Tagdrohnen nicht mehr aktiv sind und die Nachtdrohnen noch nicht aufgestiegen sind. Und da hat sich aber unser Abholservice, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, an die Front verspätet. Und die Dämmerung war irgendwann weg. Das heißt, es war eigentlich schon Nacht. Und dieser zusätzliche Schutz, den die Dämmerung eigentlich ergeben soll, den gab es dann nicht mehr. Und dann kam er nicht. Aber irgendwann kam dann so ein Toyota Hilux Pickup Truck um die Ecke geprettert und hält vor uns an. Der Typ hatte Kippe im Mund und sagt dann so, "You ordered a taxi to the front line." Und dann steigen wir ein, fahren da rein. Und du denkst so, jetzt könnte eigentlich jeden Moment eine Drohne dich erwischen. Ja. Und hat es dann aber zum Glück nicht. Und dann gehen wir da rein in eine ukrainische Stellung, die in einem alten Wohnhaus errichtet worden ist. Einstöckig, ein kleines Dorf mitten in der Pampa, in dem vielleicht früher mal 400-500 Menschen gewohnt haben. Sehr arme Bevölkerung, weil sehr rudimentäre Einrichtungen, Plumpsklo im Garten, teilweise haben die auch keinen Strom dort, also es ist wirklich sehr basic. Also man kann erahnen, dass da mal jemand gewohnt hat. Jetzt sind da halt 4, 5 Drohnenspezialisten, die dann Angriff um Angriff um Angriff fliegen, vor sich die Monitore aufgebaut, mit dem Gepäck haufenweise Drohnen und Sprengstoff. Und dann bekommen die ihre Informationen durch ein Aufklärungsteam, kriegen dann die Koordinaten, bestücken noch vor Ort die Drohnen mit Sprengsätzen, fliegen die hoch und ja, fliegen die dann ins Ziel. Und man sieht da auf den Bildschirmen teilweise auch jetzt gar nicht, hat das jetzt jemanden getroffen, hat das niemanden getroffen? Man weiß es häufig gar nicht. Aber ich meine, du bist da einfach in einem Haus mit 4, 5 Killern, wenn man es so sagen möchte.
Ja, und du siehst die Grausamkeiten live, ne? Das finde ich auch so krass, dass du quasi schon, bevor jemand möglicherweise von der Drohne, von dem Sprengstoff getötet wird, getroffen wird, du siehst es ja live. Und das finde ich so erschreckend an dieser Vorstellung allein schon. Und du bist ja, das kommt ja dazu, auch ein sehr attraktives Ziel in dem Moment, ne? Also es muss ja alles dafür getan werden, dass du geheim dort bist und die Soldaten vor Ort auch möglichst geheim dort agieren können. Also hast du vorher wahrscheinlich Handy ohnehin aus, alle Sicherheitsvorkehrungen, schusssichere Weste, solche Dinge?
Genau, Handy in Flugmodus, Ordnungsdienste aus oder ganz ausgeschaltet und dann vor Ort, wenn ja, schusssichere Weste und Helm, also auch wenn das dann nur teilweise was bringen mag, je nachdem, was für einen Treffer man da bekommt. Also wir hatten auch Gleitbomben dann, Gleitbombenalarm. Das wollten wir eigentlich gerade schlafen gehen. Dann hieß es, da kommen jetzt ein paar Gleitbomben. Der Vorteil war, wir waren ja mit einer Spezialeinheit des militärischen Geheimdienstes dort. Das heißt, die haben auch zusätzlich sehr viele Informationen gehabt, die normale Soldaten vielleicht so gar nicht bekommen würden. Und dass sie jetzt wissen, dass da Gleitbomben kommen, war ja schon mal ein Sicherheitsstufe zusätzlich. Das heißt, wir sind dann dort in diesen Vorratskeller gegangen und haben uns dort irgendwie in eine Ecke gekauert, gewartet, bis sie runtergekommen sind. Die waren noch relativ weit weg. Also ich würde sagen, die nächste war so 8 bis 10 Kilometer weit entfernt. Man hört dann nur ein dumpfes Grollen in der Ferne. Aber bei einem direkten Treffer wären da auch wir auf jeden Fall weg gewesen. Und dann hatten wir kurz vor unserer Extraktion, kurz bevor es da wieder rausging von der Stellung, auch noch russische Drohnen über uns, FPV-Drohnen, die dann das Geräusch kam dann sehr nah, man hat das Surren gehört über uns. Und man sieht ja ständig, was die Ukraine mit dem Gegner dort machen. Du siehst, da ist ein Haus, da fliegen die rein, danach ist eben kein Haus mehr. Und dasselbe könnte ja auch mit unserer Stellung passieren, zumal wir da ja auch auf einem Haufen Sprengstoff sitzen, der ja auch mit hochgehen würde. Das heißt, es würde eigentlich nur ein Riesenkrater übrig bleiben von dem Haus. Aber es gab in diesem Dorf ein paar Nachbarstellungen. Das heißt, es gab eine Artillerieeinheit und ich glaube noch eine Drohneneinheit. Und die haben dann mit Sturmgewehren auf die russischen Drohnen geschossen, in der Hoffnung, sie irgendwie zu treffen und runterzuholen, was sehr schwierig und kaum möglich ist. Und dann ist sie irgendwo anders runtergegangen. Ich weiß nicht, ob sie in der Luft abgeschossen worden ist oder irgendwo explodiert ist. Aber ja, so haben wir es dann auch da ganz gut rausgeschafft. Und das ist aber für die Leute ja so tägliches Business. Also die machen das ja, die fahren ja eine Tour nach der nächsten. Die sind dann 2, 3 Tage auf der Position, dann geht's wieder raus. Dann sind sie wieder 2 Tage auf der Position, dann geht's wieder raus in ein Safe House, nennt man das, also ein sicherer Ort, meistens dann auch in der Stadt, wo sie dann auch wieder mal in Restaurants essen gehen können, Wellness machen können, was weiß ich. Und das ist dann auch dieser krasse Kontrast, den man da in der Ukraine irgendwie hat. Man ist jetzt nicht irgendwie ständig in ein Erdloch, sondern du hast da halt diesen Kontrast zwischen, du bist ein, zwei Wochen teilweise in ein Erdloch und dann bist du wieder in einer Stadt mit einer ganz normalen, gut funktionierenden Infrastruktur, wo du wieder alles bekommen kannst. Also es ist für die Soldaten auch ein Wechselbad der Gefühle, glaube ich.
Ja, das glaube ich. Ja, Kontrast ist ein gutes Stichwort ja auch für deine Arbeit. Und ich glaube damals, du hast ja in jungen Jahren schon damit angefangen, so erst hobbymäßig Videos zu drehen und hast dich dann immer professioneller aufgestellt. Und ich glaube, du bist ja damals nicht in diesen Beruf gegangen, um Kriegsreporter in dem Sinne zu werden, sondern um von verschiedenen Orten auf der Welt authentische Dokus mitzubringen, so verstehe ich zumindest deinen Lebenslauf. Und wenn wir da noch mal ein bisschen zurückgehen, so in die Zeit deiner Anfänge, da warst du so ein bisschen noch eher der Abenteurer, kann man das so sagen, Kamera dabei, mal gucken, was dabei rauskommt, wenig dieser Blick auf das, was im Fernsehen mal laufen könnte, und mit der Zeit wurde es dann immer professioneller, ich glaube, so kann man das sagen, oder?
Kann man schon so sagen, also ich mache ja im Dezember auch eine Vortragstour bei euch in den Globetrotter Stores. Und das ist auch genau das Thema, was ich eigentlich in diesem Vortrag herausarbeiten möchte. Also ich spreche da von meinen ersten Gehversuchen als Filmemacher, aber auch von meinen Reisen davor, direkt nach dem Abi, wo ich nach Indien gereist bin, um erstmal die Welt kennenzulernen. Und umso mehr man unterwegs ist, desto mehr versteht man, wie facettenreich diese Welt ist, in der wir leben. Und dann kommen automatisch Interessen für neue Themengebiete dazu. Und ja, klar, man professionalisiert sich. Man weiß plötzlich, wie baue ich so einen Film. Man weiß, wie man das macht. Und dann hat man auch Lust, da neue Wege zu gehen und etwas gesellschaftskritischere oder auch vor allem politischere Themen zu thematisieren. Und deswegen diese Diversifikation auch, ja.
Deswegen lass uns auch da gerne nochmal nach Afghanistan schauen. Ein Land, das du, glaube ich, mit so als erstes besucht hast für deine erste größere Doku auch. Was reizt dich so an Afghanistan? Du hast ja gerade schon auch geschildert, dass du gerade erst wieder da warst, aber so die damalige Zeit, da war Afghanistan ja auch nochmal wieder ein anderes Land.
Das stimmt, ja, die NATO-Truppen waren damals noch dort, die Taliban waren noch nicht an der Macht und es war das Jahr 2018, in dem ich eigentlich nicht vorhatte, nach Afghanistan zu reisen. Ich wollte dann nach Tadschikistan, war dort auch, bin dann an der Grenze zu Afghanistan entlang gereist und eigentlich war der Plan, mir in Tadschikistan einen Esel zu kaufen, mit dem ich dann nach Kirgisistan laufe. Aber dann habe ich in dem Ort Korov ein Bild von einer afghanischen Nomadin auf dem sogenannten Dach der Welt gesehen, in so einer kleinen Broschüre. Und ich dachte, wow, was ist das für ein Ort? Und ich wollte unbedingt zu diesen Nomaden und habe dann gesehen, wie kann man da hinkommen? Und es gab in Korov eine afghanische Botschaft. Und dann bin ich einfach mal dahin und habe gedacht, ich quatsch mal jetzt mit dem Botschafter, mal schauen, was der mir darüber sagen kann. Und der hat mich tatsächlich ermutigt, doch nach Afghanistan zu reisen und zu den Nomaden zu gehen. Und ein paar Stunden später hatte ich schon mein Visum in der Hand.
Cool.
Und dann dachte ich mir, okay, jetzt stehen alle Anzeichen darauf, dass ich das machen sollte. Und dann habe ich mir den Esel in Afghanistan gekauft. Und bin dann dorthin. Komm,
beschreib das mal. Wie war das? Hast du so ein paar Scheine einfach in der Tasche oder vorher bei der Bank abgehoben? Und also stelle ich mir völlig crazy vor, sich da vor Ort dann einen Esel zu kaufen.
Ja, du brauchst schon Bargeld. Geldautomaten funktionieren ja da nicht. Also US-Dollar am besten. Der hat dann $100 gekostet, der Esel. Und es ging auch nur mit Esel. Ich meine, es gab zu dem damaligen Zeitpunkt noch keine Straße zu den Nomaden. Und deswegen kannst du da auch nur mit zu Fuß. Ich meine, ich bin nicht auf dem Esel geritten, muss ich auch dazu sagen. Wer hat mein Kamera- und Zelt-Equipment getragen? Und wer sich diese Reise anschauen möchte, der kann in der ARD-Mediathek mal mit dem Esel durch Afghanistan eingeben. Und dort ist die 50-minütige Doku noch zu sehen. Und ja, dieser Ort reizt mich bis heute. Es hat sich da mittlerweile, denke ich, vieles verändert, weil jetzt eine Straße dort gebaut worden ist. Ich meine, seitdem die Taliban an der Macht sind, hat das natürlich viele Nachteile, vor allem für die Frauen in dem Land. Mädchen dürfen nur bis zur 6. Klasse in die Schule gehen. Manchmal werden sie gar nicht in die Schule geschickt. Und du siehst sie im täglichen Leben, ja, kaum. Ich würde sagen, als ich jetzt in Kabul war, ab und zu sieht man Frauen einkaufen oder auch mal auf der Straße. Aber ich würde sagen, 80% der Menschen, die man sieht, sind Männer. Und es hat aber auch, so paradox es klingt, für manche Leute Vorteile, seitdem die Taliban an der Macht sind. Und zwar ist das Land ja nach fast 40 Jahren dauerhaften Krieg endlich mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Also es gibt immerhin schon mal eine Art Frieden. Es gibt Frieden, es gibt keinen Krieg mehr im Land, immerhin. Und das ermöglicht dann auch Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel eine Straße, die jetzt zu den Nomaden gebaut wird, mit chinesischer Hilfe. Und das stellt natürlich das Leben der Menschen dort um 180 Grad auf den Kopf. Weil vorher konnten Lebensmittel nur über wirklich tagelange Wege zu Fuß oder mit Yaks, eben diese büffelartigen Tiere, über die Berge Pakistans eingeschleppt werden. Und dann haben sie das mit Wolle gegen Mehl getauscht, um sich Brot backen zu können, weil das ist auch überhalb der Baumgrenze, wo nichts wächst. Das heißt, viele der Menschen dort, die ihr ganzes Leben lang dort verbracht haben, hauptsächlich auch die Frauen in dem Ort, haben in ihrem ganzen Leben noch nie einen Baum gesehen, weil es überhalb der Baumgrenze ist. Und weil es auch so schwierig ist, dort überhaupt wegzukommen. Und jetzt können die plötzlich sich in ein Auto setzen und theoretisch runter bis nach Kabul fahren, auch wenn das jetzt eine sehr lange Reise wäre, oder bis in die nächste Stadt. Also das ist natürlich schon ein Wahnsinnsunterschied, auch was jetzt medizinische Versorgung dort angeht, Bildung, immerhin für ja, die Jungs dann wieder. Es ist einfach eine Veränderung, die für diese Menschen enorm groß sein muss. Und es würde mich auch jetzt, um nochmal auf unser anfängliches Thema zu sprechen zu kommen, es würde mich extrem reizen, da zum Beispiel eine Fortsetzung von zu drehen für die ARD. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, so ein Thema unterzubekommen.
Naja, so ein Vergleich damals heute, ne? Das stelle ich mir schon spannend vor.
Damals habe ich das ja auch auf eigene Kappe gedreht. Du meintest vorhin, ja, ich habe einfach so losgelegt, so war das auch. Ich habe einfach das alles vorfinanziert auf eigenes Risiko, ohne zu wissen, kauft das Material überhaupt wer oder wo wird es veröffentlicht, wo kann es damit hingehen. Und hatte dann das Glück, dass es genommen worden ist. Aber auch heute würde kaum ein Sender, und ich würde es mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Mut wäre, so eine Produktion in Auftrag geben. Weil es heißt, okay, Taliban-Staat, da kann ja alles passieren. Und deswegen funktionieren solche Projekte eigentlich nur auf eigene Kappe.
Wie hast du eigentlich die Menschen da vor Ort erlebt, auch über die Jahre, wenn du jetzt eben so ein bisschen den Vergleich auch hast? Also ist da so ein bisschen vielleicht auch Optimismus zurückgekehrt oder spürt man doch wieder auch sowas wie Unterdrückung durch die Taliban? Und was ich mir auch eben so spannend vorstelle, du tauchst ja wirklich ein in das Leben der Menschen vor Ort. Also du guckst ja hinter die Kulissen, du schläfst sogar dort, wenn möglich, bei denen im Haus mit. Also baust ein sehr vertrauensvolles Verhältnis auf. Deswegen glaube ich, du kriegst da auch schon teilweise echt ehrliche Meinungen dann mit.
So war es zumindest bei meiner ersten Afghanistan-Reise, dass ich bei den Leuten zu Hause auch geschlafen habe. Jetzt bei der kürzlich war es ein bisschen anders. Aber ja, also das allgemeine Stimmungsbild spricht schon dafür, erstmal, dass die Leute enorm glücklich sind, dass Frieden herrscht. Viele sagen, ja, mir ist egal, wer da an der Macht ist, Hauptsache es ist Frieden. Also das ist alles, was wir wollen. Wir wollen keine Raketen mehr. Wir wollen, dass wir unseren Alltag einfach so leben können, wie wir das möchten. Ich habe kaum mit Frauen gesprochen, nur das Nötigste, nur Hallo und Tschüss mal. Also es war sehr basic, es waren keine zwei Sätze, die ich in dieser Zeit mit Frauen gesprochen habe. Deswegen kann ich auch überhaupt nicht aus deren Perspektive sprechen, weil ich denke, für die meisten ist es einfach eine schreckliche Situation. Jetzt auch, wo das Internet abgestellt wurde oder in manchen Provinzen oder in Kabul hat es jetzt wieder kurzzeitig funktioniert. Also vielleicht finden die Leute auch wieder Wege, es zum Laufen zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass sich da irgendwas entwickelt. Vielleicht ein Starlink-Schwarzmarkt oder sowas. Aber gerade für Frauen war ja auch das Internet die einzige Möglichkeit, irgendwie mit Menschen Kontakt zu haben und Bildung zu erfahren durch Online-Kurse. Und das fällt jetzt auch wieder weg. Das heißt, es sind schon viele Leute dort, die eigentlich sich nach einem Leben in einem anderen Land sehen, die auch dann fragen, kannst du mich mit nach Deutschland nehmen? Hast du einen Job für mich in Deutschland oder so? Wo man dann, wo es dann das Herz bricht, wenn man dann irgendwie sagen kann, tut mir leid, das geht so nicht. Aber also es ist schon klar, das ist schon der Wunsch nach dem Leben in einem anderen Land für viele Leute da und präsent. Aber man hat sich natürlich jetzt auch einfach mit der Situation arrangiert und man kann dort auch ein gutes Leben haben. Es kommt ganz darauf an, die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß. Jetzt gibt es auch wieder viele Möglichkeiten für Investoren. Die Chinesen investieren extrem viel in Kabul. Es gibt Leute, die da gerade sehr viel, sehr gutes Geld machen auch. Auch Leuten, von denen ich gehört habe, die sind im Alter von 12 Jahren geflohen. Das ist der Fall von einem konkreten Beispiel. Mhm. Und er hat in den letzten 10 Jahren immer wieder mal in Kabul gewohnt, ist dann aber 21 nach Deutschland, weil die Taliban gekommen sind, geht jetzt aber wieder zurück, um in Kabul im größten Teil des Jahres zu leben. Mhm. Weil er dort ein großes Netzwerk hat und dort mehr Möglichkeiten auch sieht. Also es ist andersrum den Fall, gibt es teilweise auch, aber dann spricht man immer natürlich aus einer privilegierten Situation, jemand, der in Deutschland studiert hat, dort viele Kontakte hat und dann dort Geschäfte macht. Also, aber ja, diese Seite gibt es auch.
Das macht ja irgendwie, finde ich, deine Dokus. Ich habe so ein bisschen mal quer geschaut. Man kann ja viel sehen, auch bei YouTube, zum Beispiel deine Young Adventurous Dokus. Das macht das so ein bisschen aus, dass du wirklich auch interessiert bist an den Menschen. Also nicht so durch die Kamera drauf schaust und bewertest und beurteilst, sondern du lebst ja teilweise mit den Menschen vor Ort, erlebst deren Schicksale mit und berichtest authentisch darüber. Also ich kann da nur empfehlen, wirklich mal zu suchen nach Dokus von dir. Gibt's ja einige, auch in der Mediathek. Wir können jetzt gar nicht alle besprechen, leider. Aber du warst ja per Anhalter in den USA unterwegs, zum Beispiel. 3 Monate hast du Karibik, Jamaika besucht. Oder mit dem Floß in Indien. Also man kann da sehr viel von dir finden, was ich alles sehr empfehlen kann. Und was ich ja auch so toll finde, du hast selbst keine Berührungsängste. Man darf dich alles fragen bei den Vorträgen, bald auch in den Globetrotter-Stores. Das ist für dich wahrscheinlich auch immer spannend, so Auge in Auge den Leuten so gegenüber zu stehen dann oder zu sitzen, die deine Dokus kennen, die Fragen haben, die dich ja so richtig ausfragen wahrscheinlich, so wie ich das jetzt auch gemacht habe.
Ja, das wird eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe noch nie wirklich groß vor Leuten gesprochen. Ich meine, diesen Podcast jetzt nicht mit einbezogen, weil ich tue es einfach mal so, als würde niemand zuhören. Es ist ein Gespräch zwischen dir und mir, Joris.
Mhm. Ja, ist es ja auch erstmal.
Ja, genau. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ab Dezember, beziehungsweise schon ab dem 28.11. geht's los. Mhm. Da startet es mit Hannover und dann Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Münster, Wiesbaden, Hamburg, Leipzig, Regensburg und Nürnberg.
Guck, wieder eine große Tour, würde ich fast sagen. Wenn du was machst, dann richtig, ne? Mit viel unterwegs sein.
Ist es eine große Tour? Ich weiß gar nicht.
Oh, schon, ja.
Schon, ja. Ich bin mal gespannt. Noch steht der Vortrag nämlich nur zur Hälfte, aber ich habe aber noch ein bisschen Zeit. Ich mache gerade Werbung.
Ein paar Wochen.
Ich mache gerade Werbung für etwas, für ein Produkt, das es auch so noch gar nicht ganz gibt. Aber irgendwo zwischen Argentinien und Ukraine-Schnitt werde ich noch mal ein paar Tage zur Vorbereitung finden. Und wer mich dann am 28.11. ganz verunsichert auf der Bühne stehen sehen möchte und mir dann Löcher in den Bauch fragen möchte, der kann gerne nach Hannover kommen. Und wer einen etwas selbstsicheren Samuel vielleicht sehen möchte, der kommt zu den späteren Terminen.
Sehr schön. Bessere Werbung kann man nicht machen, haben wir natürlich auch sehr gerne gemacht, weil diese Vorträge ist auch nochmal was ganz anderes. Und viele, die dich jetzt im Podcast gehört haben, werden dich bestimmt auch gerne echt mal persönlich kennenlernen wollen. Da habt ihr dann die Gelegenheit dazu. Und Samuel, ich danke dir sehr auch für die, ja, teilweise wirklich düsteren Schilderungen, aber das gehört halt zu deinem Job als Doku-Filmer dazu. Du hast ja auch bestätigt und sehr eindrücklich beschrieben, es ist selbst gewählt. Es ist einfach auch deine Leidenschaft, diese Geschichten zu erzählen. Und auch nochmal von mir die Empfehlung, wirklich mal ein paar Dokus anzuschauen. Die sind sehr, sehr gut erarbeitet, emotional, empathisch erzählte Geschichten. Danke dafür und danke auch, dass du zu Gast warst heute hier im Rausgehört-Podcast.
Vielen, vielen Dank, Joris. Hat mich auch sehr gefreut. Und dann eventuell bis Dezember.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört.